Okay, ich habe mir die Frage gestellt oder ich möchte mit euch mal ein bisschen beleuchten, was kann man mit Geld alles machen? Und ich habe herausgefunden, es gibt so 5 große Bereiche, was man mit Geld machen kann. Geld kann man verdienen. Besser ausgedrückt, man muss es verdienen. Ja? Das soll mal hier das symbolisieren. Wenn man viel verdient, kann man auch viel ausgeben, konsumieren. Das ist eine gute Sache. Ja, und wenn man nicht alles ausgibt, kann man Geld auch sparen. Auch eine gute Sache. Und wenn man viel spart, will man irgendwann auch mehr aus seinem Geld machen und will Geld investieren. Ja, und wenn da noch was übrig bleibt, dann kann man auch ein bisschen großzügig sein und kann Geld auch weggeben für gute Zwecke, vielleicht auch spenden. Und diese 5 Bereiche, die möchte ich mit euch mal anschauen und will gerne mal schauen, was sagt Gott zu diesen Bereichen, weil wir sind ja geprägt durch unsere Umwelt, durch unsere Kultur, vielleicht auch durch unsere Erziehung. Und jeder verbindet mit jedem dieser Bereiche so seine eigene Geschichte, seine eigene Erfahrung und auch so seine eigene Emotion. Das ein oder andere verursacht auch Stress. Ja? Mancher vielleicht sagt, ich würde mir wünschen, ich könnte ein bisschen was sparen. Ich würde mir wünschen, ich hätte überhaupt einen Job. Oder es stresst mich, Geld anzulegen. Ich habe Angst, es falsch zu machen. Und das Thema Spenden ist ja sowieso ein Stress. Ja, schon die Befürchtung, dass heute über den 10. gepredigt wird, ist ja schon im Ansatz Stress. Oh, die wollen wieder an mein Geld. Ich möchte gerne mit euch mal schauen, wie sieht Gott das? Deckt sich das, was Gott zu diesem Thema sagt, mit dem, was unsere Erfahrungen sagen? Und vielleicht noch als kleiner Exkurs, alles, was ihr seht, das habe ich meiner Frau zu verdanken. Das hat alles meine Frau hier vorbereitet. Gebt ihr doch mal einen kleinen Applaus. Und ich liebe ihre Detailverliebtheit. Also diesen Zollstock, diesen Maßstab hat sie extra unverkennbar meinen genommen, gebrandet. Das ist mein Zollstock. Ja, nur dass das mal hier geklärt ist. Oder diese DAX-Kurve, jemand hat gefragt, ist die echt? Die ist absolut echt, die ist original. So hat sich der DAX dieses Jahr entwickelt. Ja? Oder dass sie nur unsere 100-Euro-Scheine genommen hat. Den ganzen Kleinkram, die 50er, die 20er, hat sie alles zu Hause gelassen. Finde ich spitze. Oder hier auch die Schuhe. Okay, ich gebe zu, darauf habe ich bestanden. Die wollte sie zu Hause lassen. Ich habe gesagt, nee, die Schuhe, zum Thema Konsum müssen Schuhe her. Ja. Genau, also schauen wir uns mal an, was sagt Gott zu dem Thema Verdienen? Es ist gut, einen guten Job zu haben und ich will mich mal so der Sache nähern. Wir investieren viel Zeit darin, einen guten Job zu bekommen. Das geht schon los in der Schule. Irgendwann kapieren wir, es ist eine gute Zielsetzung, einen guten Abschluss zu haben, um möglichst studieren zu können oder zumindest eine gute Ausbildung zu haben. Und wir nehmen uns Zeit dafür, je länger das Studium, umso besser die Chancen, einen guten Job zu bekommen. Also wir investieren hier schon mal ein wertvolles Gut, was wir haben, nämlich Zeit, um irgendwann mal eine gute Option zu haben, einen guten Job zu haben. Dieses Thema Zeit, das verfolgt uns dann auch im Beruf, weil Beruf hat immer auch was mit Zeit zu tun. Eigentlich ist es ein Tauschhandel. Wir tauschen Zeit gegen Geld. Wir investieren Zeit in unseren Arbeitgeber, setzen unsere Arbeitskraft ein in Verbindung mit Zeit und bekommen dafür als Gegenleistung Geld. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wie viel Zeit sind wir bereit zu investieren? Wie viel Zeit kostet mich mein Job? Was fordert mich auch der Job? Und welche Konsequenz kann das auch für unser Leben haben? Am Ende kann das nämlich bedeuten, dass der Job uns so viel Zeit kostet, dass wir gar nicht mehr Zeit haben für das, was uns auch noch wichtig ist. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Es ist gut, wenn dein Arbeitgeber feststellt, ja, was der Kerle macht, ist gut. Wenn du dafür entlohnt wirst und es auch zunimmt und du dann auch mehr Verantwortung bekommst, das ist gut, weil nichts Schlimmeres, du investierst dich, machst gute Arbeit, keiner merkt's. Aber diese mehr Verantwortung führt auch dazu, dass du immer mehr Zeit investieren musst. Das ist so eine Kette. Ja? Wenn du mal Führungskraft bist, wirst du feststellen, Naja, als Führungskraft sollte man Vorbild sein. Man sollte der Erste sein, der kommt, und der Letzte, der geht. Das kostet Zeit. Überstunden sind selbstverständlich. Es gibt gar nicht mehr die 40-Stunden-Regelung. Du stichst gar nicht mehr, weil du wirst nach Aufgabe bezahlt. Zeit ist dein Investment, das selbstverständlich ist. Und irgendwann merkst du, dass du, ohne es zu wollen, immer mehr Zeit und Kraft investieren musst. Und kommst am Ende des Tages nach Hause, bist ausgebrannt, hast du nichts mehr Bock, bist kaputt. Und auch am Wochenende willst du einfach nur Kraft tanken, damit du wieder Kraft hast für die nächste Woche. Und ich möchte uns herausfordern und fragen, ist das das, was Gott von uns will? Und ist es nicht ein Gedankenwert, mal zu überlegen, wie will ich meine Zeit einsetzen und wie viel Zeit will ich auch meinem Job einräumen? Und nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich habe nichts gegen Karriere machen oder so. Es gibt Spitzenleute, die trotzdem einfach so effizient sind, dass die immer noch genug Zeit haben, mit ihrem Leben anderes zu machen und auch für Gott einzusetzen. Aber manchen geht es eben so, dass plötzlich der Umgang mit Zeit aus dem Fugen gerät. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, was treibt dich an, was ist dein Ziel? Bist du Herr über deiner Zeit? Bleibt dir noch Zeit für Dinge, die dir auch wichtig sind im Leben? Ich glaube, dass das ganz wichtige Fragen sind und dass wir da ab und zu auch mal eine Entscheidung treffen müssen für ein Change. Dass wir immer wieder mal schauen müssen, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Und ich habe mich neulich wieder mit einem guten Freund von mir getroffen, der so alt ist wie ich. Der ist Diplom-Ingenieur bei Bosch. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt 75% seinen Job auf 75% runtergefahren hat. Wow, cool. Das heißt, du hast jeden Freitag frei. Ja, warum hast du das gemacht? Ich möchte in die Ranger-Arbeit einsteigen und da brauche ich einfach Kapazität. Das ist mir einfach too much. Ich möchte den Freitag dafür Zeit haben, mich für die Ranger-Arbeit vorzubereiten. Ich möchte da entspannt hingehen mit voller Power. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache nur noch 75%. Hat natürlich Konsequenz. Er verdient weniger und auch mit der Karriere ist es jetzt natürlich, wird es schwieriger. Ja. Gut, ist er eh 50, so viel kann da eh nicht mehr passieren. Aber ich habe da Respekt davor, Oder Heiko hat mir erzählt, jemand hier aus der Church, ich habe ihn gefragt, oh, was macht denn der eigentlich? Und dann hat Heiko gesagt, ja, der hat eigentlich eine Ausbildung begonnen und er hat seine Ausbildung gerade geschmissen. Der ist arbeitslos, sucht eine neue Ausbildung. Was, wieso das? Ja, der hat gemerkt, dass das, was er da tun muss, eigentlich dazu führt, dass er am Ende Leute betrügt. Ja, also eigentlich muss er Leute bemogeln. Ja, und das kann er mit seinem Gewissen nicht, das ist nicht das, was er machen möchte in seinem Leben. Und deswegen hat er seine Ausbildung geschmissen. Da habe ich Respekt davor. Das finde ich cool. Wenn wir so bereit sind, uns zu überdenken, ist das, wofür ich meine Zeit investiere, das Richtige, bin ich da noch der richtige Mann am richtigen Platz? Und ich habe eine Bibelstelle für euch mitgebracht, vom Apostel Paulus nachzulesen in der Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da schreibt er, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Also Paulus hat für sich erkannt, meine Zeit, die möchte ich damit investieren, Gottes Auftrag zu erfüllen. Alles andere ist mir wurscht. Und die herausfordernde Frage, die ich uns stellen möchte, was ist dein Auftrag? Wie möchtest du deine Zeit investieren? Und das einfach auch überlegen, was hat am Ende Ewigkeitswert? Weil das hat ganz wenig mit Geld zu tun am Ende. Und in dem Buch, das wir euch vorgestellt haben, da schreibt er so schön, wie er sich das vorstellt, wenn er in den Himmel kommt, wo er vielleicht Menschen trifft, die sagen, hey Helmut, schön, dass ich dich wieder treffe. Du warst damals der Auslöser, das. Hey, da kriegt man noch Gänsehaut, oder? Ist es nicht das, was wir alle irgendwie wollen, dass wir im Himmel gefeiert werden, weil wir uns investiert haben für Menschen, weil wir unsere Zeit investiert haben für Menschen. Das ist so die Herausforderung und die Challenge, die ich euch mitgeben möchte, wenn es darum geht, um das Thema Geld zu verdienen. Lass uns mal das Thema anschauen, Geld ausgeben. Das ist ja eine, so eine Sache, da haben wir alle viel Erfahrung. Das machen wir unser ganzes Leben lang. Ist ja auch eine schöne Sache. Wenn man Geld teuer erarbeitet, dann will man natürlich auch ein bisschen leben. Und was mir aufgefallen ist, dass wir sehr stark beeinflusst sind und geprägt sind, auch durch Medien. Wir haben heute so einen Informationsflut, eine Informationsmöglichkeit, dass wir immer up to date sind. Wir wissen immer, was gerade hip ist. Wir wissen immer gerade, was schön macht, was schlank macht, was modern macht. Und wir wissen, was wir eigentlich kaufen müssen, um überhaupt gut leben zu können. Wie der Urlaub aussehen muss und so weiter und so weiter. Und die Medien machen uns auch klar, dass wir uns im Prinzip alles leisten können. Kaufe heute, bezahl morgen. Das ist so die Technik, die da auch dahinter steht. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, so gerade so bei dem Thema Fernsehen. Da habe ich mich mal gewundert, boah, so ein riesen Fernseher, 127 Euro, hä? Da kann was nicht stimmen. Ah, 12 Monate, 127 Euro, Ratenkauf. Ja, total hip, Ratenkauf. Kauf auf Pump, ja, 0% Finanzierung lautet die Devise. Und was ich euch da mitgeben möchte, ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, wollen wir uns so steuern lassen, ist es wirklich das, um was es im Leben geht, immer diese Konsumbefriedigung. Und was uns da helfen kann, ist, innere Transparenz zu schaffen. Ich glaube, wenn wir uns fragen, was denkt Gott über Konsum, dann ist es nicht so, dass Gott sagt, nee, du darfst nicht leben und du sollst nichts ausgeben und du sollst alles in mein Reich investieren. Nee, ich glaube, Gott möchte, dass wir unsere Wünsche befriedigen. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber er möchte, dass wir nicht diesen Dingen Sinn geben und dass wir uns immer bereit sind, auch zu hinterfragen, warum brauche ich das jetzt gerade? Was macht es mit mir? Warum will ich es mir leisten? Gibt es mir Befriedigung? Erfüllt es mich? Brauche ich das, um Erfüllung zu haben? Und es gibt ja auch den sogenannten Frustkauf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe das schon mal erlebt, so ärgerlich, dass ich gesagt habe, so, und jetzt gehe ich in die Stadt und jetzt kaufe ich mir was. Jetzt gönne ich mir was und dann geht es mir wieder besser. Frustkauf. Jesus gibt da ein klares Statement ab und sagt, nichts auf dieser Welt kann dir dauerhaft Befriedigung geben. Und er nimmt für sich in Anspruch, dass nur er echten tiefen Frieden schenken kann. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir das alle schon selber erlebt, dass dieses Glücksgefühl, diesen Glücksmoment über die neuen Schuhe oder die neue Kaffeemaschine oder über den riesen Fernseher, der lässt irgendwann nach. Das ist irgendwann normal, dass der riesen Fernseher da hängt. Es ist irgendwie normal, dass wir das Auto fahren. Und irgendwann hat sich das wieder gelegt und wir schauen schon wieder nach was anderem, nach was Neuem. Wieso? Ja? Es nutzt sich alles ab. Und ich denke, dass es gut ist, wenn wir hier eben immer wieder diese Transparenz in unserem Inneren schaffen. Und es ist aber auch gut, Transparenz praktisch in unseren Finanzen zu schaffen. Das ist etwas, was ich auch immer mache, immer mal wieder wirklich durchzugehen, ganz konkret, für was gebe ich mein Geld aus? Und ich habe da angefangen, regelmäßig immer einen Haushaltsplan zu machen, um genau zu checken, wofür investiere ich mein Geld. Und ich habe euch mal so einen Haushaltsplan mitgebracht, wie der aussehen kann. Das ist ein Muster, das kann individuell natürlich jeder für sich selber gestalten. Aber ich habe mal so drei Kategorien, in die ich das mal einteilen möchte. Einmal, jeder kennt es, wir haben Verpflichtungen, die einfach da sind, ja, eben Miete, Versicherungen, Nebenkosten, das sind so die Sachen, die sind regelmäßig und die sind auch einfach festgesetzt und das sind jetzt einfach mal beispielhafte Beträge. Dann gibt es Bedürfnisse und das ist dann schon ein bisschen variabel und da kann man auch schon Einfluss drauf nehmen. Ja? Welchen Handytarif habe ich, wie viel gebe ich aus zum Konsumieren? Wie oft gehe ich essen? welche Klamotten leiste ich mir, wie oft Klamotten, wie gehe ich mit meinem Auto um und so weiter. Und das ist schon die erste Möglichkeit, wo ich steuern kann und wo ich meine Ausgaben im Griff haben sollte und immer mal auch wieder kontrollieren sollte. Ist das noch so im richtigen Limit oder läuft da ab und zu mal was aus dem Ruder? Und dann gibt es noch die Kategorie Wünsche, wo ich sage, okay, das ist dann das, wo wir uns wirklich was gönnen. So, ich nenne es mal Luxus, so regelmäßig KSC oder Sky, zählt für mich auch als Luxus. Da habe ich so meine eigene Meinung, ja, wenn man 150 Sender hat, was braucht man an Sky? Aber gut, dürfen wir gerne mal diskutieren. Klavierunterricht habe ich noch genommen. Und was an so einer Ausgabenliste hilft, ist einfach einen Überblick zu haben, weil die Summe der Ausgaben sollte sich decken mit den Einnahmen. Und das klingt irgendwie logisch, ja, und mancher denkt vielleicht, Helmut, was willst du mir jetzt damit sagen? Aber glaubt mir, manchmal macht es wirklich Sinn, einfach auch mal zu checken, in welchem Verhältnis steht eigentlich das. Ja? Wie groß sind meine Wünsche, wie groß sind meine Bedürfnisse? Und vor allem stehen meine Wünsche und Bedürfnisse im Einklang mit dem, was ich mir eigentlich leisten kann. Weil oftmals ist es nicht so, dass wir zu wenig verdienen, sondern das Problem ist, dass unsere Wünsche größer sind als die Summe unserer Möglichkeiten. Und wenn wir hier keinen Einfluss drauf haben und wenn wir uns ja auch ein Limit gesetzt haben unserer Zeit, dann müssen wir halt unsere Wünsche hier ein bisschen zurückfahren. Und mein Tipp, den ich in euch heute Abend geben möchte, nimm dir mal die Zeit, hier Transparenz zu schaffen, um dir einen Überblick zu verschaffen, für was gebe ich mein Geld aus, welche Entwicklung gibt es da und an welcher Stelle muss ich vielleicht auch ein bisschen kontrollierter ran an die Sache gehen. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst zu kurz, dann lass dich da von Gott heilen. Weil Gott will nicht, dass du zu kurz kommst. Gott will dich segnen, aber er möchte auch, dass du ein guter Haushalter bist mit deinen Finanzen. Und auch da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, 2. Korinther 9, Vers 8. Eine meiner Lieblingsbibelstellen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Da sagt Paulus, er wird euch großzügig. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedene Weise Gutes tun könnt. Also Gottes Plan mit unserem Leben ist tatsächlich, dass wir genug haben, um zu leben, um zu konsumieren. Und er will sogar, dass wir noch mehr haben, um Gutes zu tun. Wichtig ist, dass wir da für uns Transparenz schaffen und das möchte ich euch empfehlen. Hab auch noch einen Tipp für Ehepaare dabei, weil es ist kein Geheimnis, dass ein Krisenthema in jeder Beziehung sind immer auch die Finanzen. Man hat eine gemeinsame Kasse und der Mann schaut immer, was gibt da die Frau alles aus, ja, und was, schon wieder neue Schuhe? Ja, und umgekehrt, die Frau, was, Sky, sitzt nur vor dem Fernseher, guckt Fußball, muss das sein. Und auf einmal entstehen da so Auseinandersetzungen. Und was ich euch da empfehlen kann als Ehepaar, nehmt euch die Freiheit, jeder sein eigenes Budget zu haben. Jeder hat eine gewisse Summe, die er selbstständig verwalten darf und wo er selber entscheiden darf, was er Geld ausgibt. Und der Mann schaut nicht, für was die Frau Geld ausgibt und die Frau schaut nicht, für was der Mann ausgibt. Jeder hat da seine Freiheit. Das ist ein Tipp, der auch in die Freiheit führen kann. Und wenn wir heute reden, ein Leben in Freiheit, dann ist das so ein praktischer Tipp. Ich habe auch für junge Familien, für Eltern mit Kindern einen Tipp dabei. Wie bringt man Kindern bei, mit Geld umzugehen? Ich bin ein Fan von Taschengeld. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kinder ganz früh lernen, welchen Gegenwert Geld hat, dass sie ganz früh lernen, ihre Wünsche darauf auszurichten, was sie bekommen. Weil vorher denken sie, das ist ohne Limit. Und wenn sie aber merken, okay, ich kann mir mit dem, was ich habe, nicht alles leisten, dann fangen sie an und lernen sie zu haushalten. Dann lernen sie auch zu sparen, da komme ich gleich dazu. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, da ist mir eingefallen, was ich mit unserem Sohn erlebt habe und habe gedacht, das muss ich euch nochmal zeigen. Ich hatte nämlich mal mit meinem Sohn, als der 12 war, richtig eine Krise, weil der kurz vor Weihnachten beschlossen hat und uns angekündigt hat, er will einen neuen Computer. Da habe ich gesagt, okay, neuer Computer, du weißt auch sicherlich, was das kostet. Nur damit du mal weißt, so vom Verhältnis her, also das, was du da willst, das ist so ein Geschenk für 5, 6 oder 7 Weihnachten. Also das passt überhaupt nicht, dieser Wunsch passt überhaupt nicht in das Weihnachtsbudget. Vergiss das, verabschiede dich, such dir mal einen kleineren Wunsch. War ein Riesenzirkus, weil er braucht ja dringend den Computer und überhaupt, und alle Freunde haben auch einen Computer und so weiter, er kennt es. Auf jeden Fall kam er dann eines Tages an mit einem Computervertrag. Den habe ich mir aufgehoben, weil ich fand es so genial. Und ich möchte euch mal zeigen, ich habe den mitgebracht. So sieht der Computervertrag aus meines Sohnes, als er 12 war. Liebe Eltern, wenn ihr diesen Vertrag unterzeichnet, unterzeichnet ihr, dass ich zu Weihnachten einen neuen Computer bekomme. Ich werde danach 6 Jahre lang zufrieden sein und werde keine größeren Geschenke mehr bekommen wollen. Sollte ich doch etwas wollen, müsst ihr mich an diesen Vertrag erinnern und ihn mir zeigen. Ich werde also 6 Jahre lang keine größeren Geschenke bekommen. Cool, eh? Mein Sohn mit 12 will hier einen Kreditvertrag mit mir machen. Ja, aber merkt ihr dieses Dilemma, ja? Das Dilemma ist nämlich, dass man schon sehr früh der Mensch auf Pump kauft und in diesen Kreislauf gerät. Und wenn du erstmal in diesem Kreislauf bist, wenn du erstmal anfängst, Kredite zu nehmen, dann kommst du da so schnell nicht mehr raus. Ja? Immer auf Pump, immer auf Pump. Und es war ganz wichtig, auch dieser Prozess mit unserem Sohn, dass man eben nicht alle Wünsche befriedigen kann. Und ich bin froh, dass wir das durchgestanden haben und da auch hartnäckig geblieben sind. Ja eben, den haben wir nie unterschrieben, den Vertrag. Hat er sich abschminken können. Zu Weihnachten gab es keinen Computer. Wir waren strenge Eltern, Mama mia. Kinder müssen lernen, Prioritäten zu setzen. Also sie müssen lernen, dass es gut ist, seine Wünsche anzupassen an die Möglichkeiten. Und wie ich schon gesagt habe, Kinder müssen auch sehr früh lernen, dass es Sinn macht zu sparen. Und lass uns mal über Sparen reden und die Frage, was denkt denn Gott über Sparen? Und es ist ja so, dass da es auch bekannte Bibelstellen gibt, ja, dass wir keine Schätze auf Erden sammeln sollen. Meine feste Überzeugung ist aber, dass Sparen grundsätzlich nichts Schlimmes ist, dass Sparen grundsätzlich gut ist und dass Sparen auch zu einer guten Haushalterschaft gehört, die Gott von uns möchte. Den sogenannten Notgroschen, das finde ich eine gute Einrichtung. Und es gibt so eine Richtschnur, 1 bis 2 Monatsgehälter einfach immer auf der Seite zu haben für Eventualitäten des Lebens. Wenn also die Waschmaschine plötzlich kaputt geht, oder man vergessen hat, sich neue Winterreifen zu kaufen und plötzlich neue Winterreifen anstehen. Wenn man nämlich sich auf diese Eventualitäten nicht vorbereitet, dann passiert genau das. Man muss reagieren, man muss jetzt die Waschmaschine kaufen, man muss sich das Geld irgendwie besorgen, man muss die Waschmaschine auf Pump kaufen und schon fängt dieser Kreislauf an, dieser Schuldenkreislauf. Und deswegen finde ich es gut, ein bisschen was auf der Seite zu haben. Die Frage ist nur, wo fängt es an, ungesund zu werden? Und ungesund wird es immer dann, wenn du anfängst, dein Herz daran zu hängen. Und wenn das anfängt, von dem Heiko letzten Sonntag gepredigt hat, wenn dieses Sparguthaben deine Sicherheit wird. Ja? Und wenn diese Sicherheit immer größer wird und du dich darauf verlässt, mir kann schon nichts passieren, ich habe ja da genug auf der Seite. Und du fängst an, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann hast du ein nächstes Problem, weil du dir Gedanken machst, naja, so einfach nur rumliegen, das Geld, das ist ja auch blöd. Ich will ja, dass mein Geld sich vermehrt. Und du hast dein nächstes Problem, du willst nämlich dein Geld investieren. Und du musst dich damit auseinandersetzen, wie will ich denn jetzt mein Geld investieren? Und das kann auch ganz schön stressen. Und auch hier möchte ich mal schauen, was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und jetzt möchte ich den Vers doch mal aufrufen. In Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Und auch hier bitte, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts davor, ich möchte das nicht kritisieren, wenn Menschen sich ein Haus kaufen oder wenn Menschen schauen, dass sie gucken, dass ihr Geld nicht bloß dumm rumliegt. Aber auch hier wieder die Frage, welche Einstellung hast du dazu? Und wie gehst du damit um? Das ist immer wieder die Grundsatzfrage. Wo ist dein Herz? Hat Gott die erste Stelle in deinem Leben? Oder wird das zu deinem wichtigen Punkt, deine Anlagestrategie? Und fängst du an, täglich zu schauen, was passiert da, was passiert da, was passiert da? Ihr habt es alle mitgekriegt von dem bekannten Manager Uli Hoeneß, ja, der sich in diesen Rausch begeben hat. Ja, nur noch Kurse, 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 Geld, 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 Geld. Hat schon viel gehabt, aber er stresst. Das ist Mehrwert, das ist Mehrwert. Der hat es ja nicht gebraucht, sondern das war eine innerliche Unruhe. Und das ist das, wo ich sagen möchte, lasst uns hier frei werden und Gott möchte hier inneren Frieden schenken. Frieden, Gott möchte, dass wir Frieden haben im Umgang mit unseren Finanzen. Dass wir frei sind davon, immer alles haben zu müssen, immer das Beste haben zu müssen, immer das Neueste haben zu müssen, dass wir frei sind, Geld zu sammeln, Geld zu vermehren, Geld zu investieren und Rendite. Und auch hier möchte ich euch praktische Tipps mitgeben. Investiere nicht in Dinge, die dir am Ende die Luft zum Atmen nehmen. Das ist ganz klassisch bei einer Immobilie so. Weil dein Geld ja nie reicht, um eine Immobilie vollständig zu bezahlen. Das heißt, du nimmst einen Kredit auf und du hast das Gefühl, du kannst dir alles leisten. Und da du das nur einmal machst, machst du natürlich gleich richtig und kaufst den gleichen als Gescheites. Und am Ende merkst du, dass diese Zahlungsverpflichtung, die du hast, dir den Hals abschnürt. Dass du gar keine Möglichkeit hast mehr, frei zu agieren. Und das führt dann in eine Unfreiheit. Wo Gott sagt, hey, was tust du dir da an? Warum hast du diesen Druck, dir sowas Großes leisten zu müssen? Warum bindest du dir sowas Großes ans Bein? Was ist dein Problem? Back doch da lieber kleinere Brötchen und sei zufrieden. Überlege, worin du investierst, ob das echten Wert hat. Also wenn du 30.000 Euro hast, ist Auto kein gutes Investment, weil ein Auto einfach an Wert verliert. Und investiere in Dinge, die du verstehst. Wenn du von Aktien keine Ahnung hast, dann lass die Finger davon. Und glaub nicht irgendwelchen Menschen, die dir erzählen, große Rendite zu machen, schnelle Rendite zu machen, weil je mehr Rendite, je größer das Risiko. Ja, das kann bis dahin gehen, Totalverlust zu haben. Ich habe euch gesagt, das wird ein bisschen praktisch. Gut, kommen wir zum letzten Bereich. Geld weggeben. Und ich glaube, wir kennen das Problem. Deswegen habe ich das hier auch ganz am Ende positioniert. Unser Problem ist, dass wir sowieso schon eigentlich zu wenig verdienen, um uns alles zu leisten, was wir uns leisten wollen. Und dass eigentlich viel zu wenig übrig bleibt, um noch ein bisschen was auf die Seite zu legen. Und dass, wenn wir ein bisschen was auf die Seite legen wollen, dann überhaupt nichts mehr übrig ist, noch irgendwie was Gutes zu tun, irgendwie noch was zu spenden, irgendwie noch zu investieren. Und der Fehler, den wir machen, ist, dass wir zwar davon sprechen und davon singen, dass Gott der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben hat, aber dass genau an dem Punkt es uns schwerfällt, praktisch zu werden. Und wenn wir Jesus ähnlich werden wollen und wenn Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben ist und wenn Jesus den ersten Platz einnehmen soll, dann sollte es auch in unseren Finanzen so sein und muss das auch in unseren Finanzen so sein. Und Steffen, ich möchte dich mal bitten, symbolisch hier einen neuen Bereich mit auf die Bühne zu bringen. Das soll die Church symbolisieren. Das muss nicht die Alive Church sein, das soll Gottes Haus sein. Weil die Bibel lehrt ganz klar, dass der 10. Teil von unserem Einkommen Gott gehört. Und zwar nicht am Ende, wenn nichts mehr übrig ist, sondern Gott redet von der Erstlingsgabe. Können wir nachlesen in 3. Mose 27, 30. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Und wenn ihr mal euch anschaut, ganz am Anfang diese Geschichte von Abel und Lot, das eine Opfer nimmt Gott an. Nee, was habe ich jetzt gesagt? Abel und Lot ist natürlich falsch. Kai und Abel. Ui. Macht nichts, danke. Also, ja, zwei haben geopfert, die zwei Brüder. Das eine Opfer wird angenommen und das andere nicht. Ja, warum ist es so? Der eine, der hat tatsächlich die Erstgeborenen geopfert. Der andere, der hat irgendwann irgendwas von seinen Früchten gegeben. Der hat auch geopfert, aber er hat nicht die Erstlingsgabe geopfert. Und Gott hat sich gefreut über die Erstlingsgabe. Und wichtig ist, dass wir dieses Prinzip verstehen, dass wir Gott nicht an letzter Stelle positionieren, sondern dass wir Gott an erster Stelle telefonieren. Es wird Zeit, dass ich zum Ende komme. Positionieren. Ja, von unserem Einkommen gebe ich erstmal meinen Zehnten in das Haus Gottes. Und ihr werdet sehen, da bleibt noch genug übrig, weil, wenn wir das so machen, wir automatisch unseren Konsum danach richten, nach dem, was übrig bleibt. Und ich muss zugeben, ich hatte das in meinem Leben sehr einfach, weil ich sehr früh dieses Prinzip verstanden habe. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe sehr schnell verstanden, dieses Zehnten. Ich fand es gut. Und als ich meine Ausbildung begonnen habe, war das für mich überhaupt keine Frage, von meinem ersten Geld, von meinem Ausbildungsgeld, was abzugeben in die Gemeinde. Und das hat mir auch überhaupt nicht wehgetan, weil das, was ich in meinem Job bekommen habe in der Ausbildung, das war 10-mal so viel wie das, was ich vorher hatte mit meinem Taschengeld. Ich habe mir plötzlich Dinge leisten können mit den 90%, die noch übrig geblieben sind, wo ich früher mit meinem Taschengeld 10 oder 12 Monate habe drauf sparen können müssen. Deswegen, ich war völlig glücklich mit den 90%, die ich noch hatte. Das war für mich genug. Das war für mich überhaupt kein Problem. Und als ich dann mit der Ausbildung fertig war und meinen Job angefangen habe, dann war das ja noch weniger ein Problem. Ja? Weil ich war ja schon in dem System drin. Ich habe noch mehr bekommen. Das heißt, wieder als erstes meinen Zehnten zu geben, war kein Problem, weil das, was übrig geblieben ist, das war immer noch okay. Es war mehr wie das, was ich in der Ausbildung verdient habe. Und dieses Prinzip habe ich mein ganzes Leben beibehalten und ich kann euch sagen, ich bin gut damit gefahren. Weil ein Prinzip, das da dahinter steckt, ist auch, dass Gott dieses Prinzip segnet. Gott freut sich darüber, wenn wir das so umsetzen. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr da an eurem Herzen arbeitet und wenn ihr treu seid, dann wird sich Gott dazu stellen und es werden sich Dinge verändern. Heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, weißt du, ich fühle mich da echt gesegnet und es ist tatsächlich so, dass ich immer genug habe, um zu sparen. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil ich viel mehr gespart habe, als wie das, was du gesagt hast, so 1-2 Monatsgehälter. Ich sage, das ist doch super, wenn Gott dich segnet. Und ich weiß ja, dass du deinen Zehnten gibst. Und er sagt, ja, weißt du, den Segen, den ich von Gott festgestellt habe, das ist gar nicht, dass ich mehr Geld kriege, sondern was Gott bei mir bewirkt hat, ist, dass ich gar nicht mehr alles brauche. Ich habe gemerkt, dass ich in vielen Dingen einfach viel zufriedener bin. Helmut, ich habe immer noch kein iPhone. Ich brauche kein iPhone. Ist verrückt. Die anderen verstehen es nicht. Aber ich brauche es nicht. Viele Dinge, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Und deswegen habe ich was übrig. Das hat Gott gemacht. Gott stellt sich dazu. Und wir haben es vorhin in der Einleitung gesehen. Plötzlich passieren Dinge, die wir nicht für möglich halten. Wir denken, wir kriegen 12 Euro, plötzlich sind es 15 Euro. Wir investieren in Gottes Reich und plötzlich kommt eine unerwartete Steuererklärung. Das ist Realität. Ja, das habe auch ich erlebt in meinem Leben, Realität. Mein ganzes Leben, kann ich sagen, ist gesegnet. Ich habe nie finanzielle Schwierigkeiten gehabt, weil ich von Anfang an das Prinzip auch des Zehnten umgesetzt habe. Da will ich mich jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, sondern ich will das als Zeugnis sagen, dass ich selber von mir sagen kann, es funktioniert. Und wenn wir dieses Prinzip mal begriffen haben, dann gibt es noch ein Prinzip, das darüber hinausgeht. Und das ist das Thema Großzügigkeit. Das ist quasi on the top. Den Zehnten in Gottes Reich geben, das ist Basis. Das Thema Großzügigkeit, das ist on the top. Da gibt es tatsächlich noch eine Steigerung. Und wenn ihr das Buch lest, von dem Heiko gesprochen hat, da wird es sehr ausführlich beschrieben, dass Gott möchte, dass wir einen großzügigen Lebensstil haben. Das ist ein Prinzip Gottes, dass wir ein großzügiges Herz haben, das Gott segnen möchte. Und auch hier habe ich einen Vers dabei, das ist mindestens mein Zweitlieblingsvers, wenn es um Finanzen geht. Da sagt Jesus in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Also zwei Dinge, die Gott hier anspricht. Gott möchte, dass wir geben. Gott möchte, dass wir großzügig sind. Und er verspricht auch, wenn wir es sind, dann wird er sich nicht lumpen lassen. Dann möchte er das belohnen, dann möchte er das beschenken. Und auch das habe ich in meinem eigenen Leben erfahren. Und es ist gut, wenn wir so einen Lebensstil der Großzügigkeit entwickeln lernen. Aber nicht so nach dem Motto, okay, das probiere ich jetzt mal aus, ich gebe jetzt mal was, ich investiere jetzt mal in Reich Gottes, ich investiere jetzt mal in Menschen und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt, ob das wirklich stimmt und was Gott dann macht. Dann hast du schon verloren, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Du sollst nicht geben, weil Gott versprochen hat, er gibt dir zurück, sondern du sollst geben aus Dankbarkeit. Und wenn deine Herzenseinstellung stimmt, dann wird dieses Wunder geschehen, dass Gott dich segnet. Dass plötzlich Dinge passieren, mit denen du nicht rechnest. Dass plötzlich die Lohnerhöhung kommt. Oder dass du merkst, ich kann hier ganz anders umgehen. Ja, ich habe hier plötzlich Frieden in diesem Bereich. Oder dass plötzlich in deinem Job sich was verändert. Ein markanter Satz von Robert Morris in diesem Buch ist, ich wurde egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. Ein Hammersatz. Ich wurde egoistisch geboren. Wir kommen alle egoistisch auf die Welt. Die kleinen Kinder, die wissen sofort, meins, meins, meins. Und Gott möchte uns da frei machen. Gott möchte uns ein großzügiges Herz schenken. Und das fängt mit Erneuerung unserer Gedanken an, mit Änderung in unserer Einstellung, mit Änderung unserer Motivation. Damit, dass wir uns hinterfragen, was ist mir wichtig, brauche ich wirklich alles? Wie kann ich einen großzügigen Lebensstil reinkommen? Und wisst ihr, ein letzter Tipp, Großzügigkeit kann man planen. Das ist eine Dimension, die ich jetzt erst verstanden und kennengelernt habe. Auch ich lerne dazu. Und ich habe von einem Ehepaar gehört, das auch einen Notgroschen spart und sagt, ja, wir haben ein Konto für unser Notgroschen. Das ist die Reserve. Und das tasten wir auch nicht an. Aber wir haben noch ein zweites Konto. Das ist unser Großzügigkeitskonto. Und in diesem Konto fließt Geld rein und raus. Weil wir hier Geld ansparen, um immer wieder die Möglichkeit zu haben, großzügig zu sein. Hier haben wir immer Geld auf der Seite, wenn Gott uns anspricht, irgendjemand zu helfen. Wenn Gott uns anspricht, irgendwie Gutes zu tun. Da ist plötzlich der Tafelaufruf und das spricht mich an und sagt, ja, da will ich jetzt zuschlagen. Und dann gehe ich zu meinem Großzügigkeitskonto und sage, so, und da investiere ich jetzt. Boah, das hat mich echt angesprochen. Und dieses Thema Herz für sein Haus, wisst ihr, das ist ja eine Kampagne, die haben wir nicht einmal gemacht. Wer schon länger in die Church geht, der weiß, dass das eine Kampagne ist, die wir jedes Jahr machen. Wo wir hier Großzügigkeit leben. Und ich habe angefangen, für diese Kampagne Geld zurückzulegen. Weil ich da mitmachen möchte. Über meinen Zehnten hinaus will ich hier jedes Jahr dabei sein. Weil es mir Spaß macht, damit machen zu können und die Gemeinde unterstützen zu können mit meinen Möglichkeiten, mit dem Überfluss, den Gott mir schenkt, mit dem Segen, den Gott mir schenkt, den will ich investieren. Und ich sage es nochmal, Gott stellt sich dazu. Das ist ein Prinzip. Ich wünsche mir, dass ich dich da ein bisschen anspornen könnte und dich vielleicht da auch ein bisschen in eine neue Dimension geführt habe. Es geht immer um unser Herz. Und jede Prüfung in diesem Bereich wird unser Herz verändern und vergrößern. Gott möchte, dass dein Leben im Bereich Finanzen gelingt. Und Freiheit fängt in unserem Herzen an. Wisst ihr, Geld ist weder gut noch böse. Gott sagt nicht, Geld ist böse, sondern Gott sagt, Geld ist schwierig, wenn du dein Herz, deine Liebe daran hängst. Geld ist ein Ermöglicher. Es ermöglicht uns, unser Leben zu gestalten und großzügig zu sein. Wie geht's dir? Fühlst du dich unfrei? Weil du immer das Gefühl hast, zu kurz zu kommen? Fühlst du dich in finanziellen Dauerstress? Hast du Versorgungsängste? Quälen dich Vergleichsgedanken, Neid, Gier? All das schränkt unsere Freiheit ein, bringt Unruhe, führt vielleicht auch zu falschen Entscheidungen. Und Gott möchte diese Treiber wegnehmen. Gott möchte, dass wir Frieden haben im Umgang mit den Finanzen. Dass wir da einfach stressfrei sind. Dass wir nicht dieser Welt nacheifern müssen und meinen, wir müssen da immer mitspielen. Dass wir nicht unsere Zeit vergeuden. Gott möchte, dass wir ihn an erster Stelle setzen. Und er stellt sich dazu. Gott ist dein Versorger. Und er kennt deine Ängste und deine Wünsche. Wir haben einen großzügigen Gott, der uns ermöglicht, großzügig zu sein. Amen. Amen.